Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Grüner und weiblicher. Die CSU vor dem Parteitag. Verwandtschaft im Krieg. Zum Umgang mit Kindern deutscher Dschihadisten. Behörden und Rassismus. Schlagabtausch im Landtag von Thüringen. Heute mit Irene Geuer.
Guten Abend. Wie bekommt es eine konservative Partei wie die CSU hin, jung, digital und weiblich zu werden? Das scheint nicht einfach zu sein. Die digitalen Versuche der CSU, zum Beispiel eine Social-Media-Show zu starten, sind von vielen als peinlich bewertet worden. CSU sollte das neue und einzigartige Format einer Partei im Internet sein, das sich mit tagespolitischen Themen befasst. Und es erntete viele Lacher. Aber die CSU hält an ihrem Ziel fest. Auf dem zweitägigen Parteitag, der morgen in München beginnt, soll ein 75-Punkte-Programm verabschiedet werden für ein neues Image. Die CSU will die Digitalpartei in Deutschland werden und wieder mehr Wähler anziehen. Deshalb auch das Ziel, mehr Frauen in die Partei zu holen. Aber die CSU will auch Zugezogene ansprechen und diejenigen, die Klima- und Umweltthemen als die wichtigsten in der Politik ansehen. Die Christsozialen, also jung, grün, weiblich. Und was sagen die, die seit vielen Jahren Mitglied sind und eine andere CSU kennengelernt haben? Wie willkommen ist die Reform, die Parteichef Markus Söder vorschwebt? Michael Watzke hat die Parteibasis besucht in der Nähe von Augsburg.
Ja, liebe Parteifreunde, liebe Gäste, herzlich willkommen bei der CSU Westheim.
Mitgliederversammlung an der schwäbischen CSU-Basis bei Augsburg. Der Ortsvorsitzende Axel Salzmann begrüßt knapp 20 Parteifreunde. Links von ihm eine junge Frau Anfang 30.
Ich bin Stefanie Mack, ich bin Mutter von 3 kleineren Kindern und ganz neues Mitglied. Seit genau 2 Wochen.
Sie sei ein konservativer Kämpfertyp, sagt Mack.
Und es war mir schon immer wichtig, mich politisch zu engagieren. Leider konnte ich es in dem Maße bisher noch nicht ausüben.
Das lag nicht nur an der familiären Belastung, sagt die junge Mutter, sondern auch daran, dass sie mit der alten Seehofer CSU nicht recht grün war. Dass die CSU nun ergrünt, hat Mack angenehm überrascht.
Ich muss gestehen, ich habe auch früher nicht damit gerechnet. Also unter Seehofer hätte ich damit nicht gerechnet. Also Söder ist für mich ein sehr motivierter, tatenkräftiger Mensch, der viel Innovation auch mit reinbringt. Da stehe ich dahinter. Das gehört dazu. Das muss. Ne? Fridays for Future und alles lässt grüßen.
Genau gegenüber von Stefanie Mack, dem jüngsten CSU-Mitglied von Westheim, sitzt der älteste Parteifreund, Johann Merck, 81 Jahre alt.
Ich bin ein Ur-Westheimer mit einem landwirtschaftlichen Hof, den wir seit 1752 in 9. Generation jetzt sind.
Merck ist weniger optimistisch, was die CSU angeht. Als Landwirt ist er von Söders Grünschwenk kaum begeistert.
Es ärgert ihn immer wieder, wenn die Landwirtschaft für alle Punkte zur Verantwortung gezogen wird. Und das verärgert halt die Einzelnen sehr. Und auch mich.
Von Söders Artenschutzabkommen, das der Bayerische Landtag vor einigen Wochen beschloss, ist Merck nicht angetan. Er glaubt, Söder wolle die CSU koalitionsfähig mit den Grünen machen.
Er versucht halt jetzt, das so durchzubringen und wird abtasten müssen. Und wie die nächsten Wahlen kommen, ob ihm das was bringt oder wenig bringt.
Bei den bayerischen Bauern hilft es Söder jedenfalls nicht, sagt Merck. Früher hätten die Landwirte geschlossen CSU gewählt.
Das ist heute nicht mehr, sondern viele resignieren und sagen, ich gehe gar nicht mehr. Ich will niemanden beeinflussen, weil ich selber nicht so überzeugt bin, obwohl ich CSU-Mitglied bin, obwohl ich Altstadtrat in Neusses bin. Allerdings sind wir als Landwirte in so einer Minderheit, dass wir fast bedeutungslos geworden sind.
Tatsächlich konzentriert sich die CSU-Spitze derzeit stärker auf andere Gesellschaftsgruppen. Generalsekretär Markus Blume lädt zum Beispiel YouTuber und Social-Media-Surfer zum Parteitag an diesem Freitag und Samstag nach München ein.
Die Reichweite von diesen Influencern, die sind ja gewaltig. Ich glaube, es ist dann auch der richtige Weg, dass man diese Influencer einlädt und mal zeigt, wie Debatten bei einer Partei im Inneren auf einem solchen Parteitag ablaufen.
All das soll die CSU moderner machen, sagt Blumes Chef Markus Söder, der Parteivorsitzende.
Wir wollen jünger und weiblicher werden, deswegen haben die Generalsekretäre, vor allem Markus Blume, einen 75-Punkte-Plan vorgelegt, wo wir digitaler werden können als Partei, offener werden in den Strukturen, mehr wecken können an Ideen, an Potenzial innerhalb der Partei der Mitglieder, dass wir eine Mitmachpartei sind, eine digitale Partei.
Die Frage ist, wollen die altgedienten CSU-Mitglieder da auch mitmachen? Etwa bei Punkt 67 des Planes, einer Frauenquote von 40% in allen CSU-Kreisvorständen? Johann Merck, 81, ist da noch vom ganz alten Schlag.
Das mit immer mehr weiblicher werden ist nicht meines, weil ich immer sage, die Frauen schätze ich nicht gleich ein wie Männer, auch am Arbeitsplatz. Ich stelle aber dazu, dass meine Meinung nicht unbedingt die richtige sein muss.
Stefanie Mack, das jüngste Mitglied der CSU Westheim, widerspricht ihrem neuen Parteifreund Merck energisch. Sie hat im Kreisverband bisher die Erfahrung gemacht,
dass vor allem die Frauen sehr willkommen sind hier und dass vor allem die jungen Menschen sehr willkommen sind und dass man hier sehr herzlich empfangen wird und man sich um jedes neue Mitglied bemüht.
Das ist auch erforderlich, wenn die CSU auf Kreisebene wirklich die 40% Frauenquote erfüllen will. Bisher sind nur 20% der Parteimitglieder weiblich. Das ist noch niedriger als bei der Schwesterpartei CDU und nur halb so hoch wie bei den Grünen. Das sei peinlich, sagt Söder.
Wir werden uns auch gerade im Thema beschäftigen, wie wir den Anteil von Frauen deutlich erhöhen in der Partei. Ein wichtiges Signal zu setzen, und zwar in der Breite, nicht nur in der Spitze.
Der 75-Punkte-Plan, den die 1000 CSU-Delegierten an diesem Freitag und Samstag in der Münchner Olympiahalle beschließen sollen, widmet dem Thema Frauenförderung gleich mehrere Seiten. Er sieht zum Beispiel ein Kreisverbands-Ranking in Sachen Frauenförderung vor. Wer besonders viele Neumitglieder anwirbt, den belohnt die CSU-Landesleitung mit einem Prämienmodell. Denn nur mit mehr weiblichen Wählern, sagt ein CSUler aus dem Vorstand, sei die absolute Mehrheit für die CSU wieder zu erringen. Derzeit dümpeln die Christsozialen in Umfragen bei 37% herum, aus CSU-Sicht ein schmachvolles Niveau. Aber Söder verweist auf seine persönlichen Beliebtheitswerte, die Rekordhöhen erreichen, und schiebt den schwarzen Peter wie üblich auf die GroKo.
Solange sich das Ansehen in Berlin nicht fundamental verbessert, der gesamten Bundesregierung, tun wir uns insgesamt schwer, Umfragen an uralte Zeiten anzuknüpfen. Wer möchte, dass das Niveau so bleibt, wie es ist, der muss eine Menge ändern, und das tun wir.
An der CSU-Basis, etwa in Westheim bei Augsburg, haben sich die meisten Mitglieder von den uralten Zeiten mit absoluten Mehrheiten längst verabschiedet.
Dazu wird es mindestens 2 oder 3 Perioden nicht mehr reichen, weil halt die anderen Parteien auch kämpfen um jede Stimme.
Und damit meint Johann Merck nicht mal in erster Linie die AfD. Viel gefährlicher ist für die CSU der aktuelle Regierungspartner, die Freien Wähler. Denn deren Chef Hubert Aiwanger sammelt erfolgreich all jene Christsozialen ein, die sich in der ergrünten, verjüngten und weiblichen CSU nicht mehr wiederfinden. Johann Merck aber wird der CSU treu bleiben, aus Tradition und weil er spürt,
die CSU muss sich modernisieren, genauso wie sich die katholische Kirche modernisieren muss. Und zwar ganz gewaltig.
Michael Watzke mit einem Stimmungsbild von der CSU-Basis vor dem Parteitag, der morgen beginnt.
Seid stolz auf eure Union, was sie für Deutschland bisher erreicht hat.
Die Kämpfe in Syrien sind weit weg und doch so nah. Das zeigen die vielen Demonstrationen in Deutschland. In den vergangenen 10 Tagen gab es allein 113 Protestaktionen der Kurden in Nordrhein-Westfalen gegen die türkische Militäroffensive. Und es werden täglich mehr Demonstrationen angemeldet. Das ist aber nur ein Aspekt des Krieges in Syrien. Es gibt mehr, was Menschen hier in Deutschland bewegt. Was tun zum Beispiel mit den Kindern von Anhängern des IS, die in den Gefangenenlagern in Syrien festgehalten werden und die einen deutschen Pass haben? Mein Kollege Burkhard Birke hat Kontakt zu einer Frau, deren Enkel in Syrien festgehalten werden. Bevor wir auf die konkrete Situation dieses Falls eingehen, habe ich ihn gefragt, was hören Sie allgemein über die Gefangenenlager?
Die Situation wird von Tag zu Tag immer dramatischer und die Mütter sorgen sich vor allen Dingen um die Kinder, die unschuldigen Kinder. Um das Ganze zu veranschaulichen, spielen wir mal ein Audio ein, was mir von Al-Hol zugespielt wurde, von einer Mutter, die eben ihr Kind, ihren ganz kleinen Sohn, trösten muss.
Mami ist doch bei dir. Warum weinst du? Warum weinst du? Die schießen dich nicht.
Also die Kinder und natürlich die Erwachsenen leben in Todesangst, das muss man einfach so sagen. Die hygienischen Verhältnisse sind unterirdisch, da wird eben mit Erregern verseuchtes Wasser gereicht. Es gibt jetzt sogar die Meldungen, dass die Toiletten abgebaut wurden und wir wissen auch, dass sich die letzten Hilfsorganisationen dieser Tage zurückgezogen haben. Die Organisation CADUS, die auch in Deutschland einen Sitz hat und von Deutschland aus Ärzte und Krankenschwestern gerade in dieses Lager Al-Hol geschickt hatte, in dem 70.000 Menschen zusammengepfercht leben, die hat jetzt ihre Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen zurückziehen müssen.
Gehen wir auf den konkreten Fall. Wie versucht nun die Großmutter, ihre Enkel nach Deutschland zu holen?
Sie ist verzweifelt. Sie hat mittlerweile die Hoffnung fast schon wieder aufgegeben, ihre Enkel hierher holen zu können. Und sie wollte ja natürlich am liebsten auch ihre Tochter herholen. Die Situation ist einfach die, dass sich die Bundesregierung auf den Standpunkt gestellt hat, dass in Nordsyrien keine konsularische Vertretung gegeben werden kann, weil in Damaskus das Konsulat und die Botschaft geschlossen sind. Das ist das Hauptargument, wobei Deutschland natürlich mit dieser Haltung nicht alleine steht. Auch Großbritannien, Frankreich, Belgien und andere Länder sind sehr zögerlich, was die Rückholung von Kindern von IS-Kämpfern und von IS-Kämpfern oder ihren Begleiterinnen oder IS-Frauen selbst anbetrifft. Es gibt da auch jetzt noch einmal revidierte Zahlen vom Egmont-Institut in Brüssel. Das ist eine Art Think Tank. Die gehen eigentlich davon aus, dass insgesamt 1200 Europäer in diesen Lagern den verschiedenen sich in Nordsyrien aufhalten. Und die meisten von diesen Bürgern, nämlich 800, das sind Kinder. Und die Kinder haben natürlich mit dem IS an sich nichts zu tun, außer dass sie eben Kinder von IS-Kämpfern oder deren Frauen sind.
Und dann gibt es ja die grundgesetzlich verankerte Schutzpflicht, die wir in Deutschland zum Beispiel haben. Und Außenminister Maas hat auch gesagt, man werde sich bemühen, die Kinder nach Deutschland zu holen. Wie passt das dann zu dem zusammen, was Sie erleben und was Sie erzählt bekommen?
Naja, es passt eben nur bedingt zusammen und Herr Maas hat eben auch nur bedingt Wort gehalten, denn es wurden bis jetzt nur 3 Waisenkinder zurückgeholt und ein kranker Säugling, ein kleines Mädchen mit einem Wasserkopf, dessen Mutter in diesem Camp Al-Hol ist. Und danach hatte Herr Maas angekündigt, man möchte und möge weitere Kinder zumindest rausholen. Und in dem Fall, in dem ich recherchiert habe, ging es einfach auch darum, dass die Mutter womöglich auch gesagt hätte, ich bleibe in dem Lager, aber hol doch bitte meine Kinder raus, schickt sie zu meiner Mutter, also zur Großmutter. Und das ist das Schicksal vieler europäischer Frauen dort in dem Camp. Und hören wir mal, was jetzt eine dieser Frauen in diesen Tagen zu Protokoll gegeben hat, auch wieder per Audio-Message.
Our lives are at risk at the moment, more than it ever was. We are very scared.
Unsere Leben sind mehr denn je in Gefahr. Wir haben viel Angst, nach Damaskus in Bashar al-Assads Gefängnisse gebracht zu werden. Vor allem, weil wir unschuldige Kinder bei uns haben. Die Kinder sind völlig unschuldig. Sie haben nichts getan und sind europäische, kanadische, australische Staatsbürger. Wir haben Menschen überall aus der Welt im Lager. Jemand mit Einfluss, der Westen, bitte holt uns hier raus aus Syrien. Wir wollen nach Haus, wir wollen uns dem Gericht stellen, aber wir wollen einen fairen Prozess.
We just want to go home, we want to get put on trial, we want to face a fair trial.
Das ist das Dilemma auch der Regierung, denn einerseits gibt es natürlich womöglich IS-Kämpfer, die aus den Lagern dann nach Deutschland kämen. Wenn man ihnen den Prozess versuchen zu machen würde, könnte man unter Umständen nicht genügend Beweise haben für eine Verurteilung, obwohl diese Menschen womöglich fürchterliche Terrorakte begangen haben, Menschen umgebracht haben und alles. Auf der anderen Seite gibt es das in der Verfassung verankerte Recht eines deutschen Staatsbürgers auf Rückkehr in sein Heimatland.
Und auf der noch anderen Seite fragen Menschen hier, welche Folgen hat es, wenn die Kinder von IS-Angehörigen nach Deutschland wieder zurückkommen? Welche Gefahr könnte das bergen?
Ich glaube, dass von den Kindern dann mehr Gefahr ausgeht, wenn sie da unten in den Lagern und in diesen unglaublichen Zuständen bleiben. Denn das würde auch in diesen Kindern schon ganz früh den Hass säen. Den Hass gegen eben all das und das, was ihnen nicht hilft. Ja, wenn man diese Kinder auf sich allein gestellt ließe, ja, um Umso mehr ist natürlich es dann auch zu würdigen, dass es Leute gibt, die sich hier eben für die Rückholung dieser Kinder einsetzen. Ich stehe auch im Kontakt mit Dirk Schönjan, das ist ein Anwalt aus Hannover, der einige dieser Fälle vertritt. Hören wir, wie er im Moment die Verfahren, die anhängig sind und nach denen ja auch das Verwaltungsgericht in Berlin schon mehrfach beschlossen hat, die Bundesregierung sei verpflichtet, die Kinder zurückzuholen, wie der Stand der Verfahren aus seiner Sicht momentan ist. Dirk Schönjan.
Ich vertrete ca. 60 Personen, davon ganz überwiegend Kinder, die in verschiedenen Lagern in Nordsyrien interniert sind. Die Bundesregierung hat in den gerichtlich anhängigen Verfahren erklärt, sie sei bereit, jedenfalls die Kinder zurückzuholen, allerdings mit der Einschränkung, dass sie nur strafunmündige Kinder zurückholen wolle. Das heißt, keine Kinder, die älter als 14 Jahre sind. Aber auch insoweit ist bis dato nichts veranlasst worden. Offensichtlich soll so lange gewartet werden, bis keine NGO mehr vor Ort ist. Die Folge wird sein, dass es keinerlei Hilfeleistung mehr vor Ort gibt.
Das Oberverwaltungsgericht in Berlin muss noch in letzter Instanz klären, ob das erstinstanzliche Urteil, eben, dass die Regierung verpflichtet ist, diese Kinder zurückzuholen, zu bestätigen. Wir warten fast täglich auf das endgültige Urteil. Aber Dirk Schönjan geht eigentlich davon aus, dass das noch einmal bestätigt wird, dass die Bundesregierung hier verpflichtet wird. Nochmal, die Bundesregierung steht nicht alleine da mit dem Problem. Frankreich hat auch über 130 Erwachsene, fast 300 Kinder da unten in den Lagern. Aber es ist natürlich im Anblick der aktuellen Entwicklung und Situation fast unmöglich, diese Kinder und diese Menschen dort unten noch einmal zu retten. Und das ist doch ein sehr trauriger Aspekt dieser ganzen Geschichte, dass man es in dem Jahr, seitdem der IS besiegt ist, diese Menschen in den Lagern sind, nicht geschafft hat, hier eine Lösung zu finden. Es gab, das möchte ich auch noch erwähnen, schon Überlegungen, internationale Tribunale womöglich im Irak einzurichten, mit der Maßgabe, dass dort die Kämpfer abgeurteilt würden, unter der Maßgabe ohne Todesstrafe, weil das unseren Kriterien nicht entspricht. Aber all diese Maßnahmen haben bis jetzt nicht gefruchtet. Und ich glaube, jetzt in Anbetracht der kriegerischen Auseinandersetzungen ist es für eine solche Lösung längst zu spät.
Burkhard Birke mit Informationen und Einschätzungen über die Situation der Kinder von IS-Angehörigen mit deutschem Pass, die in den Gefangenenlagern in Syrien leben. Am Sonntag in einer Woche wählen die Thüringer einen neuen Landtag. Und der alte musste in den vergangenen Wochen noch einiges debattieren und verabschieden, um alles weitestgehend abgearbeitet zu haben. Ein Thema waren die Ergebnisse einer Enquete-Kommission, eine Untersuchung einer überfraktionellen Arbeitsgruppe über die Ursachen und Formen von Rassismus und Diskriminierung. Dabei geht es um den Zustand der Polizei, der Justiz und anderer Behörden. Und wer als Zuschauer in dieser Sondersitzung gewesen ist, kann vielleicht bestätigen, über die Ergebnisse der Kommission ist nicht so richtig viel gesprochen worden. Das hat vielleicht etwas mit dem Sitzungstermin zu tun, recht kurz vor der Landtagswahl, sagt der Kollege Henry Bernhard. Er war dabei, als die Abgeordneten die Gunst der Stunde nutzten, um ihre Politik zu profilieren und Lagerbildung zu betreiben. Wer mit wem nach der Wahl? Also...
Bitte schön, Herr Abgeordneter Tischner.
Der Thüringer Landtag in seiner letzten regulären Sitzung vor der Landtagswahl. Einzig verbliebenes Thema, der Bericht der Enquete-Kommission, Ursachen und Formen von Rassismus und Diskriminierungen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen.
Christian Tischner von der CDU wird der Letzte sein, der hier noch sachlich bleibt. Als Berichterstatter ist er dazu verpflichtet. Nach Tischner beginnt die Debatte darüber, ob Behörden, Gerichte, die Polizei strukturell rassistisch sein könnten und deshalb generell diskriminieren. Die perfekte Gelegenheit für alle Parteien im Landtag, ihre ideologischen Leitlinien noch einmal offenzulegen. Sabine Berninger von den Linken eröffnet.
Lassen Sie mich gleich zu Beginn, dann habe ich es hinter mir, auf die Beteiligung der autoritären nationalradikalen Fraktion hier im Thüringer Landtag zu sprechen kommen. Die AfD lehnte die Einsetzung der Enquetekommission ab. Man liest es direkt zu Beginn ihres sogenannten Sondervotums, mit dem sie unter anderem die wissenschaftlich längst widerlegte Existenz von Menschenrassen verteidigt. Sie bezieht sich in ihrem Pamphlet auf Rassismusdefinitionen von unter anderem 1947 und offenbart damit ganz genau ihren eigenen Rassismus. Wie zum Beispiel die Behauptung, Juden seien eben von Natur aus so, so sei das genetisch ererbt.
Gegen die AfD sind sich alle Parteien im Thüringer Landtag einig. Ein Konsens auch zwischen der Rot-Rot-Grün-Koalition und der oppositionellen CDU. Deren Fraktionsvorsitzender Mike Moring erinnert an die Opfer der Shoah.
Wer diese verachtungsvollen Taten relativiert oder eben auch wie ein Kollege in diesem Haus fordert, wir brauchen nichts, ich zitiere, anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, in der Meinung ist, dass die deutsche Geschichte mies und lächerlich gemacht wird, der muss es hinnehmen, als Person, als Faschist bezeichnet zu werden, wie es das Verwaltungsgericht Meining festgestellt hat.
Doch Morings Hauptgegner in der Wahl sind die Linken. Er will anstelle von Bodo Ramelow in die Staatskanzlei einziehen.
Was uns jedoch tatsächlich überrascht hat, ist der Umstand, wie offen und unverhüllt die Kommission durch einige Kommissionsmitglieder, wir schauen dabei besonders auf die Linksfraktion, als verlängerter Arm der linksextremen Antifa missbraucht wurde.
Meine Damen und Herren, der Abgeordnete Mike Moring hat jetzt das Wort.
Genau, vielen Dank, Frau Präsidentin. Wissen Sie, die Linke, das, was Sie wollen, die ganz Linke, auf sanften Sohlen wollen Sie eine Systemtransformation vorbereiten. Sie wollen einen anderen Staat. Sie wollen einen anderen Staat, wir wollen ihn nicht. Wir wollen diesen Staat besser machen, wir wollen diese Gesellschaft besser machen. Sie wollen das System überwinden, Sie wollen Ihren alten ideologischen linken Ansatz umsetzen. Das ist mit uns nicht zu machen.
Moring ereifert sich so, dass er allein die ganze Redezeit seiner Fraktion ausschöpft. Denn auch die kleinen Koalitionspartner der Linken, die SPD und die Grünen, nimmt er sich noch vor.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-Rot-Grün, die wollen eine andere Gesellschaft. Wir benutzen euch dazu, das umzusetzen. Ihr seid nur Mittel zum Zweck, weil sie eine andere Gesellschaft wollen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit.
Madeleine Henfling von den Grünen will sich das nicht gefallen lassen.
Was war das denn, Mike Moring, gerade? War das ein Möcke oder war das ein Huring? Man weiß es nicht genau. Am Anfang kurz links geblinkt und tatsächlich was zu Rassismus gesagt, was gar nicht so dumm war und dann doch rechts abgebogen. Wie schlecht muss es der CDU in Thüringen eigentlich gehen, dass sie die Mottenkiste aufmachen muss, die roten Socken wieder rausholen muss und hier so tun muss, als würde sie gegen die ganzen Kommunisten der halben Welt kämpfen müssen. Ich glaube, nach dieser Rede ist eins zumindest ziemlich deutlich. Es gibt nur noch eine Regierungsoption für die CDU nach dieser Wahl und die sitzt sehr weit rechts, weil alle anderen haben sich hier gerade richtig ins Gesicht gespuckt.
Allen im Plenum ist klar, dass die CDU, wenn sie nach der Landtagswahl eine Machtoption haben sollte, auf SPD und Grüne angewiesen wäre. Und in einer Minderheitsregierung vielleicht sogar auf die Linken. Das versucht Henfling, Moring klarzumachen.
Mit wem wollen Sie denn regieren? Mit wem wollen Sie denn regieren, wenn Sie alle anderen hier so behandeln?
Und die SPD hat einen Redner, der zwischen allen Stühlen sitzt, Innenminister Georg Mayer. Natürlich muss er zu seiner Koalition stehen, aber auch zu seinen Polizisten. Also muss er dem Votum auch seiner Partei sanft widersprechen.
Es gibt auch meinerseits keinen Zweifel an der Wichtigkeit des Themas. Was die konkreten Empfehlungen anbelangt, insbesondere wo sie polizeiliche Themen betreffen, gibt es meines Erachtens noch Erörterungsbedarf.
Der Beifall kommt vor allem von der CDU.
Und ich biete gerne an, hierbei auch den Fachverstand meines Hauses einfließen zu lassen.
Verdruckster geht es kaum. Die AfD hingegen kommt wieder mit der ganz großen Keule. Unter Neokommunismus, Inquisition und dem iranischen Wächterrat macht es Corinna Herold nicht. Und antisemitisch seien vor allem Muslime und Linke, aber kaum die Rechtsextremen.
Rassismus und Diskriminierung sind schlimmstenfalls eine Verhaltensstörung. Aber nichts, was ein staatliches Superprogramm rechtfertigt, das spaltet, das die Menschen in Opfer und Täter einteilt. Wir werden nicht ruhen, diesen neuen Totalitarismus zu demaskieren. Denn Antirassismus als staatliche sogenannte Handlungsempfehlung ist nichts anderes als Rassismus gegen die breite gesellschaftliche Mehrheit, gegen unser Land und gegen unser Volk.
Wenige Wochen vor der Landtagswahl haben die Thüringer Parteien noch einmal überdeutlich gemacht, wo sie stehen.
Aber eine wehrhafte Demokratie.
Herr Abgeordneter, lassen Sie sich ganz kurz unterbrechen. Wir wechseln jetzt die Sitzungsleitung und bevor ich gehe, leider meine letzte Amtshandlung. Herr Abgeordneter Adams, rüge ich Sie aufgrund des Rufes Lügner.
Henry Bernhard über die letzte turbulente Sitzung des Landtages in Thüringen vor der Wahl am 27. Oktober.
Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen.
Frankfurter Buchmesse, das große Ereignis, wenn es um Lesestoff geht, mit viel Prominenz, mit diversen Partys, also mit buntem Drumherum, aber auch im Kern mit sehr interessanten neuen Büchern. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat die Autoren Marina und Herfried Münkler getroffen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, er Politologe. Beide haben bereits mit ihrem Buch Die neuen Deutschen 2016 für Diskussionen gesorgt. Es geht darin um die Flüchtlingskrise und um ihre Chancen, wenn man sich von destruktiven Mustern trennt. Nun also das neue Buch der Münklers, Abschied vom Abstieg heißt es. Darin beschreiben die beiden viele weitere Ängste in unserer Gesellschaft und wie wir ihnen begegnen sollten. Katrin Stövesand verschafft uns mit ihrem Interview einen Einblick. Worum geht es den Autoren jetzt? Und sie beginnt mit einem Zitat aus dem neuen Buch.
Die hier beschriebenen Krisensymptome hängen eng miteinander zusammen und ihre Effekte verstärken sich wechselseitig. Das hat zur Folge, dass wir es inzwischen tatsächlich mit einer schweren Krise der Demokratie zu tun haben, die durch Drehen an Stellschrauben des Systems allein nicht zu bewältigen ist. Der Aussage, glaube ich, kann man unwidersprochen zustimmen, aber Frau Münkler, Herr Münkler, Sie sind damit eigentlich selbst mittendrin in den Abstiegsnarrativen, oder nicht?
Nein, wir analysieren Abstiegs- und Niedergangsnarrative. Man kann aber nicht bestreiten, und das versuchen wir in den ersten beiden Kapiteln des Buches zu zeigen, dass solche Narrative nicht folgenlos sind. Und insbesondere das von rechts betriebenen Niedergangs- bis hin zum Untergangsnarrativ führt dazu, dass große Teile dieser Gesellschaft die Demokratie nicht mehr wertschätzen, nicht mehr glauben, dass eine demokratische und rechtsstaatliche Ordnung die einzig geeignete Ordnung für das Zusammenleben von Bürgerinnen und Bürgern ist. Und aus diesem Grund, wenn man sich das betrachtet und wenn man eintaucht in diese Erzählmuster, die eigentlich immer dazu geeignet sind, Pessimismus zu schüren, andererseits Lethargie, weil wenn sich ein Land im Niedergang befindet, dann braucht man eh nichts mehr zu machen, dann dreut halt der Untergang. Und diese Narrative haben eine so negative Wirkung, dass man natürlich sagen muss, die gefährden die Demokratie, wenn man sie einfach so laufen lässt. Aber das ist ja nicht das, was wir in dem Buch machen wollen. Und deswegen kommen die drei anderen Kapitel nach der Analyse der Situation, in der wir uns befinden. Die drei anderen Kapitel, in denen wir auf den Gebieten Bildung, Demokratie und Europa Vorschläge zu machen versuchen und zu beschreiben versuchen, wie man Probleme angehen könnte.
Ich will noch einmal bei der Bestandsaufnahme bleiben. Sie schreiben, das Aufstiegsversprechen ist im Prinzip abgeräumt damit, dass durch Globalisierung alles nicht mehr so einfach ist. Wie viel Bedeutsamkeit messen Sie diesem Narrativ bei?
Es hat vor allen Dingen für die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik, eine zentrale Rolle, denn die war nun einmal eine Gesellschaft, die in den 50er, 60er, teilweise noch 70er Jahre geprägt gewesen ist durch die Vorstellung eines kollektiven Aufstieges. Im Prinzip war die Vorstellung vorherrschend, es wird uns allen besser gehen. Das war herunterbrechbar in die Aussage der Eltern zu ihren Kindern, denen solle es einmal besser gehen. Dies ist vorbei. Nicht? Und wir müssen uns frei machen von der Vorstellung oder von der Erwartung, dass es im 21. Jahrhundert wieder eine solche Situation geben wird. Das ist jetzt gar nicht schlimm, denn wenn man genau hinschaut, dann ist im Prinzip diese Phase, von der ich gerade gesprochen habe, ja gekennzeichnet dadurch, dass Krieg und Zerstörung ihr vorausgegangen sind und dass die beiden Deutschlands, gilt in ähnlicher Weise für die DDR ja auch, einen Aufholprozess gemacht haben für die Zeit von 1914 bis 1945, also 30 Jahre eigentlich Krieg und Elend.
Aber für viele Menschen scheint es schlimm zu sein, denn sonst wäre es ja nicht ein Bestandteil.
Ja gut, das ist sozusagen die Herrschaft auch eines Narrativs, in diesem Falle des kollektiven Aufstiegsnarrativs, von dem man sagen kann, es prägt unsere Vorstellung von der Gesellschaft und auch unseren Erwartungshorizont und führt dann dazu, wenn das nicht eingelöst wird, dass viele in dieser Gesellschaft ein bisschen motzig und zickig werden und dann umgekehrt sagen, weil es sozusagen keine kollektiven Aufstiege mehr gibt, es gehe alles bergab. Und das sozusagen zu durchdringen auf beiden Ebenen. Erstens die falsche Erwartung, die 50er, 60er, 70er Jahre ließen sich in dieser Form gegenwärtig und zukünftig wiederholen. Und andererseits aber auch dieses negative Bild, wir kriegen gar nichts mehr hin und es geht alles den Bach hinab und am Schluss wird der Untergang stehen. Als zwei gefährliche Erzählmuster, nicht? Also narrative Erzählmuster, nach denen wir unsere Wahrnehmung sortieren, die ins Auge zu fassen, um zu wissen, aha, wenn der oder die das sagt, dann scheint dahinter dieses Narrativ auf, nachdem dann Erfahrungen strukturiert werden.
Was ich ja ganz interessant fand, Sie differenzieren ja zwischen Abstiegsnarrativen und Untergangsszenarien, ja. Wobei ja. Sie das Letztere eher der politisch Rechten ja. zuordnen. Ich glaube, die Muster sind auch viel besprochen und bekannt, aber interessant ist ja wirklich auch bei der Linken, was Sie beschreiben, dass da dieser Fortschrittsglaube ein Ende gefunden habe und dort auch viel Abstiegsnarrative unterwegs sind. Können Sie das nochmal erläutern?
Ja, also die Linke beschreibt das natürlich als den sozialen Abstieg ganzer Gruppen und Schichten und hat das Leitnarrativ, es gibt keinen Fortschritt mehr und dieser Fortschritt ist ersetzt worden dadurch, dass ganz große Gruppen in der Gesellschaft prekarisiert worden sind. Also Prekariat ist einer der Leitbegriffe. Nun kann man nicht vollständig bestreiten, dass es tatsächlich soziale Abstiege gegeben hat und es gibt Depravierungserfahrungen, nicht zuletzt in Ostdeutschland durch die Massenarbeitslosigkeit. Aber die gesamte Gesellschaft unter diesem Aspekt zu beschreiben, führt natürlich dazu, dass man eigentlich quasi nur noch eine vollständige Veränderung der Gesellschaft als die einzig adäquate Reaktion sieht, nicht aber mehr Reformen innerhalb der Gesellschaft. Und man könnte ja sagen, der Mindestlohn beispielsweise, den man klugerweise sicherlich mit der Hartz-Gesetzgebung hätte einführen sollen, der ist immerhin als ein Korrektiv mittlerweile gekommen. Kann sich über dessen Höhe streiten, aber es sind Korrektive eingeführt worden, aber diese Narrative funktionieren eigentlich so, dass sie alles in einer Dimension beschreiben und in einer Richtung und von daher nicht mehr für diskursive Aushandlungsprozesse zugänglich sind. Und das halten wir für ein Problem.
Dem politisch gebildeten Bürger, also nicht dem Bildungsbürger, sondern dem politisch gebildeten Bürger, stellen Sie ja in Ihrem Buch, was ich sprachlich sehr gut gelungen fand, den Wutbürger entgegen. Deshalb will ich Ihnen das auch nicht vorenthalten und kurz vorlesen. Der Wutbürger zeichnet sich dadurch aus, dass er in den Politikprozess eingreifen will, ohne den mühsamen Weg des politischen Kompetenzerwerbs zu gehen. Insofern ist er das Gegenteil des kompetenten Bürgers. Die Entwicklung zum kompetenten Bürger ist ein langwieriges Projekt, während der Auftritt als Wutbürger unmittelbar möglich ist. Und letzter Satz dazu, Wutbürger sind frustrierte Politikkonsumenten, die zu randalieren begonnen haben. Führt zu der Frage, sind die verloren, die Wutbürger?
Nein, also verloren geben darf man in einer Demokratie sowieso niemanden. Aber man muss arbeiten an der Vorstellung davon, was Demokratie ist. Das ist bei uns in der letzten Zeit wieder üblich geworden, da dann undifferenziert zu sagen Volk, nicht? Dann kommen auch noch die rechten Vorstellungen, Volk eher ethnisch zu definieren, herein. Unser Vorschlag ist sehr viel mehr auf den Einzelnen als Bürger zu setzen und das mit der Vorstellung zu verbinden, dass Demokratie nicht zunächst darin besteht, dass diese Bürger ihren Willen äußern, sondern dass sie sich befähigen, einen klugen, weitsichtigen, die Folgen ihres Handelns ebenso ins Auge fassenden Willen und eine Urteilskraft zu bekommen. Das ist etwas, was wir im Augenblick in der Populismusdebatte und derlei mehr so nicht haben, nicht? Sondern gewissermaßen Teile des Volkes stampfen mit dem Füßchen auf und zeigen sich ungehalten und glauben, sie könnten Einfluss nehmen, indem sie nur im Akt der Wahl das tun. Nicht? Und Demokratie lebt letzten Endes davon, dass es relativ viele Leute gibt, die sich kontinuierlich mit Politik beschäftigen, die darüber nachdenken, welche Möglichkeiten zur Lösung bestimmter Probleme es gibt und die sich dann auch dementsprechend engagieren.
Katrin Stövesand auf der Frankfurter Buchmesse im Interview mit den Buchautoren Marina und Herfried Münkler. Mehr dazu auch in unserer Sendung Andruck am kommenden Montag um 19.15 Uhr. In diesen Tagen und noch bis ins nächste Jahr begleitet uns die Wendezeit, friedliche Revolution, Mauerfall, Wiedervereinigung, die sich ja 2020 zum 30. Mal jährt. Wie war das damals? Wer war zum Beispiel der erste Kontakt zum Leben der anderen? Wie hieß der erste Ossi noch gleich oder die erste Wessi, die wir persönlich kennengelernt haben? Claudia van Laak war eine der ersten Journalistinnen, die aus dem Westen in den Osten zog, damals nach Thüringen. Heute ist sie Leiterin des Landesstudios Berlin und erinnert sich für uns an diese neue, fremde Welt, die sich damals auftat. Ihr erster Kontakt stellt sich Ihnen selbst vor.
Ich heiße Hilmar Süß und ich habe Claudia van Laak im Oktober 1990 eingestellt.
Hilmar Süß, heute 78, sagt spontan Ja zu unserem Treffen in Erfurt, bietet mir gleich das Du an. Er erinnert sich nicht mehr an unsere erste Begegnung, ich sehr wohl.
Du hast gesagt, wo wollen Sie denn dann wohnen? Und dann habe ich gesagt, ich suche mir eine Wohnung. Und dann sagtest du, man kann sich hier keine Wohnung suchen. Woraufhin ich wieder sagte, verstehe ich jetzt nicht, ich suche mir eine Wohnung. Und dann haben wir ein paar Mal einander vorbeigeredet.
Ein typisch deutsch-deutsches Missverständnis. Als Ostneuling hatte ich einfach keine Ahnung. Zentrale Wohnraumlenkung, davon hatte ich nie zuvor gehört. Hat mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert.
Das lag einfach daran, dass es zu DDR-Zeiten, und wir waren ja noch nicht so fern aus dieser Zeit, natürlich nicht so einfach war, auf den freien Wohnungsmarkt zu gehen und zu sagen, hey, ich bin Claudia van Laak oder ich bin Hilmar Süß. Ich brauche Wohnraum. Ging nicht. Man brauchte eine Zuweisung für eine Wohnung.
Hilmar Süß war ein fürsorglicher Chef, besorgte mir tatsächlich ein vorübergehendes Quartier im Internat von FC Rot-Weiß Erfurt. Bei diesem Fußballverein war er nämlich Stadionsprecher, im Hauptberuf allerdings Direktor des Senders Weimar im Rundfunk der DDR und selbstverständlich SED-Mitglied.
Du warst doch quasi der Vertreter des alten Systems, was abgeschafft war. Richtig?
Ich war der Vertreter des alten Systems. Und ich habe viele Stunden, auch schlaflose Nächte zugebracht, um über die Zeit, die hinter mir lag, nachzudenken und gleichzeitig aber zu Schlussfolgerungen zu kommen. Wie kann das überhaupt weitergehen?
Mein erster Arbeitstag war der 15. Oktober 1990, der Tag nach der ersten Landtagswahl in Thüringen. Aus dem Sender Weimar im Rundfunk der DDR war inzwischen der Thüringer Rundfunk geworden. Hier war es journalistisch spannender als im Westen. Die Telefonzentrale links neben dem Eingang vergesse ich nicht. Eine pummelige Telefonistin steckte die Verbindungen per Hand.
Wenn man ganz nett zu der war und der Schokolade gegeben hat, hat man die Leitung schneller bekommen.
Das ist natürlich eine Möglichkeit gewesen, wenn man so wie du neu angefangen hat. Wenn man wie ich schon mehrere Jahre da war und immer charmant mal Hallo und Guten Morgen gesagt hat und vielleicht auch mal einen Kaffee spendiert, ging es auch ohne Schokolade.
Verbessert mich mein damaliger Kollege Michael Wenkel. Er sorgte für frischen Wind im Revolutionsherbst 1989, nannte einen neuen Konferenzsaal Neues Forum, als diese DDR-Oppositionsgruppe noch verboten war. Gemeinsam erinnern wir uns an einen zweiten Kollegen aus dem Westen, der allerdings nicht lange blieb. Er hatte einer Nachrichtensprecherin einen Text untergeschoben, den diese brav live präsentierte.
Und hat eine Nachricht formuliert, in der er quasi den Direktor angegriffen hat. Die Tatsache, dass dieses Haus also im Grunde genommen nach wie vor in DDR-Hand ist, dass er das da artikuliert hat. Ich glaube, das war sein letzter Arbeitstag dann.
Damals habe ich etwas Wichtiges gelernt. Wer ein SED-Parteibuch hatte, war nicht per se ein schlechter Journalist. Und einige ohne SED-Parteibuch, die inszenierten sich schnell als DDR-Oppositionelle. Dabei hängten sie nur ihr Mäntelchen in den neuen Wind, der aus dem Westen kam. Meine persönliche Wendegeschichte ist damit noch nicht zu Ende erzählt. Es fehlt noch eine wichtige Person.
Mein Name ist Bodo Ramelow. Und wir stehen hier vor dem Erfurter Gewerkschaftshaus. Und in diesem Gebäude habe ich am 28. Februar 1990 meinen allerersten dienstlichen Termin in Erfurt gehabt.
Bodo Ramelow, heute linker Ministerpräsident von Thüringen. Er kam als Funktionär der Gewerkschaft Handel, Banken, Versicherungen, HBV, nach Erfurt. Und er blieb.
Und jetzt fahren Sie mit zwei großen schwarzen Karossen vor und Blaulicht obendrauf.
Ja, das sind die Dienstlimousinen des Ministerpräsidenten.
1990 gehörten wir zu den ersten Wessis in Erfurt. Ich habe ihn das erste Mal bei einem Interview über die Zukunft der Konsumgenossenschaft getroffen. Wir lernten Thüringer Klöße und Rostbratwurst lieben, vermissten aber Espresso und Parmesan.
Das ist jetzt auch so ein bisschen, wie wir beide reden, wie Papa erzählt vom Krieg, oder?
Ja, so ein bisschen kommt mir das immer wieder vor, wenn ich so mit jungen Leuten darüber rede, weil die sich überhaupt nicht vorstellen können, was das heißt.
Zum Beispiel von Erfurt aus mit dem Münsterland telefonieren. 1990 stellte die Post eine Telefonzelle mit direkter Westleitung auf. Meine Verbindung in die alte Heimat. Wie viele Stunden ich dort in der Schlange verbracht habe, ich habe sie nicht gezählt.
Claudia van Laak mit ihrer persönlichen Wendegeschichte von zentraler Wohnraumlenkung und Telefonistinnen. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen Ursula Welter zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.